Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Immer lockte es mich, die innere Verhärtung zu zeigen, die jede Form der Macht in einem Menschen bewirkt. Die seelische Erstarrung, die bei ganzen Völkern jeder Sieg bedingt. Von Anfang an glaubte ich nicht an den Sieg und wusste nur eines gewiss, dass selbst wenn er unter maßlosen Opfern errungen werden könnte, er dieses Opfer nicht rechtfertige. Aber immer blieb ich allein unter all meinen Freunden mit solcher Mahnung. Und das wirre Siegesgeheul vor dem ersten Schuss, die Beuteverteilung vor der ersten Schlacht, ließ mich oft zweifeln, ob ich selbst wahnsinnig sei unter all diesen Klugen oder vielmehr allein grauenhaft wach inmitten ihrer Trunkenheit.
Verlorenes Volk, unsterblicher Geist. Stefan Zweig und das Judentum von Burkhard Reinertz.
Stefan Zweig kommt am 28. November 1881 in einer wohlhabenden jüdischen Familie in Wien zur Welt. Der Vater ist Textilunternehmer, die Mutter kommt aus einer österreichischen Bankiersfamilie. Das orthodoxe Judentum spielt wie in tausend anderen großbürgerlichen Familien Wiens keine Rolle. Man spricht kein Hebräisch, sondern Deutsch, Französisch und Italienisch. Zweigs Welt ist die der Kunst, der Literatur. Der Idealtyp des Menschen ist für ihn der schöpferische Mensch, der weltoffene Künstler. Sein Traum, ein freiheitliches Europa. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird diesen Traum schon bald erschüttern.
Dass etwas Neues in der Kunst sich vorbereitete, war das eigentliche Erlebnis unserer Jugendjahre. Aber fasziniert von diesem einen Ausschnitt des Lebens, merkten wir nicht, dass diese Verwandlungen im ästhetischen Raume nur Vorboten viel weitreichender Veränderungen waren, welche die Welt der Sicherheit erschüttern und schließlich vernichten sollten.
Anfang des 20. Jahrhunderts erscheinen in rascher Folge die ersten Gedichtbände und Novellen. Schon bald gehört Zweig zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellern. Obwohl er sich einen Juden aus Zufall nennt, bewegt ihn das Dilemma des jüdischen Volkes. So schreibt er schon als 20-Jähriger eine Pogromgeschichte mit dem Titel Schnee. Sie spielt in einer kleinen deutschen Stadt mit einer jüdischen Gemeinde an der Grenze zu Polen. Eine radikale christliche Sekte, die Flagellanten, ziehen durchs Land, bedrohen die jüdische Gemeinde und metzeln sie nieder.
Sinneswütige Scharen, die Tausende von Juden gemartert und hingeschlachtet hatten, die ihnen ihr heiligstes Palladium, den alten Glauben der Väter, gewaltsam entreißen wollten.
Nach dem Blutbad stimmen die Mitglieder der Gemeinde in der Novelle das uralte Totengebet an und sehen in der Flucht nach Polen den einzigen Ausweg. Josua, ein Überlebender des Pogroms und Protagonist der Novelle, klagt:
An Widerstand denkt keiner. Ein Jude sollte kämpfen oder sich verteidigen? Das ist in ihren Augen etwas Lächerliches und Undenkbares. Sie leben nicht mehr in der Zeit der Makkabäer. Es sind wieder die Tage der Knechtschaft der Ägypter gekommen, die dem Volke den ewigen Stempel der Schwäche und Dienstbarkeit aufgedrückt haben, den nicht Jahrhunderte mit den Fluten der Jahre verwischen können.
Im Ersten Weltkrieg verschärft sich der Hass auf die Juden. Stefan Zweig verfällt wie viele andere Künstler anfangs in einen patriotischen Rausch. Doch schnell erkennt er die grausamen Auswirkungen des militanten Nationalismus und schreibt dagegen an. Ihn entsetzt der Begeisterungstaumel der Menschen, die in nationaler Ekstase ihre Fahnen schwenken.
Kurz, man jauchzte und jubelte, ohne recht zu wissen, warum.
1915 bekommt Stefan Zweig eine Verwaltungsstelle im Wiener Kriegspressearchiv. Im Juli soll er nach Galizien reisen und dort die Lage recherchieren. Die Schrecken im Kriegsgebiet, die Not der Schwerverwundeten und der Zynismus der Vorgesetzten zerstören seine letzten Illusionen über den Krieg. Spätestens jetzt erkennt Zweig seine eigentliche Berufung. Als Schriftsteller mit seiner stärksten Waffe, dem Wort, gegen Kriegstreiberei und Nationalismus zu kämpfen. Schon bald begreift er, wie eng diese Aufgabe mit dem Judentum verknüpft ist.
Zweig hatte von seinem Elternhaus her ja die Lebensoption mitbekommen, dass man die eigene jüdische Existenz verleugnen müsse, damit der Antisemitismus keine Zukunft hat. Das hat Zweig nie mitgemacht. Er brauchte keinen Hitler, um sich an sein Judentum zu erinnern. Denn über das jüdische Schicksal hat er spätestens mit dem und nach dem Ersten Weltkrieg intensiv nachgedacht.
Karl-Josef Kuschel, Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Universität Tübingen.
Stefan Zweig stellt schon früh die Idee des Weltbürgertums ins Zentrum seines Denkens. Das Ideal eines freiheitlichen Weltbürgertums ist nicht neu. Es speist sich zumeist aus dem Bildungsideal der deutschen Klassik, der Philosophie Kants, dem Humanismus und der Aufklärung.
Neu und anders bei Zweigs Ideen ist, dass er zusätzlich sein Weltbürgertum aus jüdischen Quellen begründet. Das ist das Besondere, denn Judentum und Weltbürgertum scheinen nicht zusammenzupassen. Dass die Juden zerstreut sind über die Weltvölker, also in vielen Nationen leben müssen, wurde ja als Fluch, als Verhängnis und so weiter interpretiert. Und Zweig dreht es um und sagt, nein, nützen wir doch als Juden die Präsenz unter den Völkern, um für Internationalismus, für Kosmopolitismus, für Weltbürgertum, für Menschenrechte, also für das, was man heute den Universalismus nennt, einzutreten. Das sieht er als Mission, das sieht er als Aufgabe.
Zweigs Vorstellung vom Weltbürgertum unterscheidet sich von den drei zentralen Erscheinungsformen des Judentums im 20. Jahrhundert. Der Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft, der religiösen Orthodoxie sowie dem Zionismus.
Das verwarf er für sich. Er war kein religiöser Jude im Sinne der strengen Orthodoxie. Und gleichzeitig kam ja um 1900 die sogenannte zionistische Bewegung auf. Exponent ist der Wiener Publizist Theodor Herzl, der meinte, wir können als Juden in den westlichen Gesellschaften nicht weiter existieren. Der Antisemitismus ist unausrottbar. Wir müssen eine eigene staatliche Selbstorganisation suchen. Und die dachte man in Palästina, in dem uralten Stammland der Juden, gefunden zu haben.
Zweig entwickelt eine eigene weltbürgerliche Option gegen das, wie er sagt, Gift des Nationalismus, das die Einheit der Menschheit zerstöre. Und nimmt dabei die Kritik an einem jüdischen Nationalismus nicht aus.
Und insofern sah er, da er ja selber den Nationalismus der europäischen Völker bekämpfen wollte, es als einen Rückfall an, wenn jetzt Juden einen eigenen Nation bilden wollten und ausgerechnet auch noch sozusagen in einem Winkel der Welt namens Palästina. Nein, da sagt er eben programmatisch, unser Geist ist Weltgeist. Wir haben einen Auftrag zur Gestaltung der ganzen Welt. Und das löst er ja auch literarisch ein. Biografische Skizzen wie Sternstunden der Menschheit, sein Einsatz für eine Bibliothek der Weltliteratur. All das sind ja Signale, dass er sein literarisches Werk in den Dienst stellt der Erziehung zum Universalismus.
Ich sehe die Aufgabe des Jüdischen politisch darin, den Nationalismus in allen Ländern zu entwurzeln, um so die Bindung im reinen Geiste herbeizuführen. Deshalb lehne ich auch den jüdischen Nationalismus ab. Wir können nicht mehr, nachdem wir 2000 Jahre die Welt mit unserem Blut und unseren Ideen durchpflügt haben, uns wieder beschränken, in einem arabischen Winkel ein Nationchen zu werden. Unser Geist ist Weltgeist. Deshalb sind wir geworden, was wir sind. Und wenn wir dafür leiden müssen, so ist das unser Schicksal.
Der Der Schriftsteller glaubt fest an die aufklärerische Kraft der Kunst. Insbesondere die Literatur könne alle Grenzen transzendieren. Zweig schreibt, er möchte mit seinem Werk die ganze Menschheit ansprechen. Doch faktisch setzt er als Quelle der Veränderung auf das gebildete Judentum.
Er überschätzt das zweifellos. Seine Zielgruppe ist natürlich das bildungsoffene Publikum, das seine Schriften liest. Das ist die urbane Mittelschicht, die seine Leserinnen und Leser sind. Und von denen erhofft er sich langsam eine Entwicklung zu eben einem weltbürgerlichen Bewusstsein.
Zweig ist kein praktizierender Jude. Weder besucht er die Synagoge, noch beachtet er die jüdischen Feste und Rituale im Jahreskreislauf.
Sein Judentum besteht darin, immer wieder darüber nachzudenken, was ist es mit diesem Volk, dem ich ja angehöre, das eben eine göttliche Mission hat, aber gleichzeitig immer wieder vertrieben wird, diskriminiert wird, ja, verfolgt wird. Also diese beiden Urfragen, was ist unsere Aufgabe, obwohl wir verfolgt werden, immer wieder vertrieben werden über die Welt? Und was lässt uns durchhalten, trotz allem, und an unserem Glauben festhalten?
1936, als der Antisemitismus in Europa schon gewaltig auf dem Vormarsch ist, heißt es in Zweigs Erzählung »Der begrabene Leuchter«:
Wir wandeln den heiligen Weg, von Prüfung und Prüfung zur Läuterung. Wir ewig Bekriegte und Besiegte, wir ewig Verstrickte und Befreite, wir ewig Zerstückte und ewig Erneute, wir aller Völker Spielball und Spott, wir ewig Heimatlosen der Erde, wir wandern in alle Ewigkeiten, heimwärts zu Gott, der aller Anfang und Ausgang war, bis dass er uns selber die Heimstatt werde, der ruhelos wie wir mit Sternen und Jahren die Welt umwandert und leuchtend umkreist und wir ganz aufgehen im Unsichtbaren. Verlorenes Volk, unsterblicher Geist.
Zweig ist sich bewusst, dass die Bedeutung des Unsichtbaren für jeden Juden eine enorme Herausforderung darstellt. In seiner Erzählung »Der begrabene Leuchter« formuliert der Protagonist Rabbi Eliezer gegenüber einem Schüler die Überzeugung Zweigs vom Schicksal des Judentums.
All unser Mühsal entstammt dem Drange, dass wir uns nicht an das Fassbare halten, sondern Sucher des Unsichtbaren gewesen sind und ewig bleiben. Ich weiß, wie schwer es für dich sein wird, dies zu fassen, denn wir selbst in unserer Not fassen es nicht, dass Gott und die Gerechtigkeit, an die wir glauben, nicht sichtbar werden in unseren Welten.
Juden glauben an einen bilderlosen Gott, also ein rein vergeistigtes Gottesverständnis. Dafür lohnt es sich auch zu leiden, das ist seine Auffassung. Dafür müssen wir auch die Beschwernisse in Kauf nehmen, die Rückschläge, weil der reine Geist ist ja immer wieder in Gefahr, zerstört, missachtet, geschändet zu werden. Und gleichzeitig positiv sieht er darin eine Chance, sozusagen durchzuhalten, halten wir sozusagen an unserem Auftrag, den Geist und damit die Werte des Universalismus durchzuhalten. Das ist unsere Mission.
1941 beschwört Zweig in New York auf einem Kongress der Internationalen Schriftstellervereinigung PEN die, so wörtlich, heilige Pflicht aller Schreibenden, für eine geeinte, brüderliche Welt einzutreten.
Es ist an uns, denen das Wort gegeben ist, inmitten einer verstörten und halbvernichteten Welt den Glauben an die moralische Kraft, das Vertrauen in die Unbesiegbarkeit des Geistes trotz allem und in allem unerschütterlich festzuhalten.
Thank you. 1933, nachdem der Terror der Nationalsozialisten auch in Österreich einzieht, weicht Zweig mit seiner ersten Frau, Friederike von Winternitz, vorübergehend nach London aus. Im gleichen Jahr werden Tausende von Büchern, die nach Ansicht der Nationalsozialisten dem deutschen Geist widersprechen, öffentlich verbrannt. Darunter auch die Bücher von Stefan Zweig. Nach der Durchsuchung seiner Salzburger Villa emigriert er 1934 nach London. Von dort aus führen ihn die Wanderjahre der Emigration unter anderem nach New York, Argentinien, Paraguay und Brasilien. 1940 lässt er sich schließlich mit seiner zweiten Frau Lotte im ländlichen Petropolis nahe Rio de Janeiro nieder. Zweig tut in den Jahren des Exils alles, um Freunden und Schriftstellerkollegen Visa zu besorgen, damit sie dem Naziterror entkommen können.
Dieses weltbürgerliche Denken hat sich in der Lebensgeschichte von Stefan Zweig zu einer Tragödie entwickelt. In dem Moment, wo ab 1933 Juden als Schädlinge am Volkskörper der Deutschen gebrandmarkt werden, vertrieben werden, stigmatisiert werden, da ist natürlich an ein weltbürgerliche Mission nicht zu denken. Was er nicht geschafft hat, war, durch sein Werk mit dazu beizutragen, dass der Antisemitismus überwunden werden kann, dass Juden als gleichberechtigte Bürger in der Gesellschaft leben, ja sogar ihre Ideale verwirklichen können.
Im Mai 1917 hatte Zweig noch zuversichtlich geklungen. In einem Brief an den Religionsphilosophen Martin Buber schreibt er:
Was ich dumpf schon empfand und durch 10 Jahre wanderndes Leben bestätigte, die absolute Freiheit zwischen den Nationen zu wählen, sich überall als Gast zu fühlen, als Teilnehmer und Mittler, dieses übernationale Gefühl der Freiheit vom Wahnsinn einer fanatischen Welt hat mich in dieser Zeit innerlich gerettet.
Jahrzehnte später klingt Zweig 1941 im brasilianischen Exil völlig anders.
Es hat mir nicht geholfen, dass ich fast durch ein halbes Jahrhundert mein Herz erzogen habe, weltbürgerlich als das eines Citoyen du Monde zu schlagen. Nein, am Tage, da ich meinen Pass verlor, entdeckte ich mit 58 Jahren, dass man mit seiner Heimat mehr verliert als einen Fleck umgrenzter Erde.
Zweigs Vorstellung von der Diaspora-Existenz des Judentums als Kraftquelle und Chance zur Einheit der Nationen hat sich als Wunschdenken erwiesen. In der Nacht vom 22. zum 23. Februar 1942 nehmen sich Stefan Zweig und seine Frau Lotte mit einer Überdosis des Schlafmittels Veronal das Leben. Auf dem Tisch ein kurzes Schreiben an den Bürgermeister von Petropolis.
Mit jedem Tage habe ich dies Land mehr lieben gelernt. Und nirgends hätte ich mir mein Leben vom Grunde aus lieber aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selbst vernichtet. Aber nach dem 60. Jahre bedurfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistiger Arbeit immer die lauteste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen ist. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, der allzu Ungeduldige, gehe ihnen voraus.
Verlorenes Volk, unsterblicher Geist. Stefan Zweig und das Judentum. Eine Sendung von Burkhard Reinhardts. Es sprachen Susanne Fluri und Tom Jacobs. Ton und Technik Jens Müller. Regie Burkhard Reinhardts. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2024.